Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Mit Jenny Genzmer
und Dennis Kogel. Hallo.
Die App Telegram. Vor ein paar Jahren ist sie als eine freundliche Chat-App gestartet, die mit Sicherheit und Verschlüsselung für sich geworben hat und sich so auch viele Freunde gemacht hat. Aber über die Jahre hat sich etwas an der App verändert. Von der reinen Chat-App wurde sie immer mehr zu einer Art sozialem Netzwerk, das im Moment vor allem durch radikale NutzerInnen von sich reden macht. Und wir haben uns gefragt, wie kam es eigentlich dazu?
Genau, aber bevor wir darüber sprechen, wird es hier nochmal sehr persönlich, denn ich möchte diese Sendung nutzen, um über ein Problem zu sprechen, das mich seit ein paar Jahren umtreibt und vielleicht ja nicht nur mich, sondern auch ganz viele andere Menschen, nämlich eine wachsende Unlust am Posten, am Mitmachen auf Twitter, auf Instagram und so weiter. Und ich will verstehen, woher das bei mir kommt. Es wird persönlich hier. Ich habe diese Sendung wirklich herbeigesehnt und auch ein bisschen gefürchtet, denn das soll hier so ein bisschen eine digitale Therapiestunde für mich werden.
Okay, das heißt, ich schlüpfe quasi in deine Therapeutinnenrolle, Dennis?
Ja, genau, das wär sehr lieb von dir.
Okay, dann sag doch mal, wie geht's dir heute?
Es geht so, also weil ich habe da dieses Problem und ich kann das nicht so richtig einordnen. Vor ein paar Jahren, da habe ich es wirklich geliebt, soziale Medien zu benutzen. Ich habe mit Leuten diskutiert, ich habe meine Meinung ins Netz geblasen, ich habe ganz viele Dinge aus meinem Leben geteilt und ich habe natürlich auch ganz, ganz viele Fotos von meinen Katzen und auch von meinem Mittagessen gemacht.
Und das ist jetzt anders?
Ja, ich bin jetzt fühle ich mich so... Also wie gehemmt, was das Posten im Netz angeht. Und ich schreibe dann viel lieber einfach gar nichts.
Okay, und hat das was mit den Plattformen zu tun? Also, dass du die jetzt zum Beispiel kritischer wahrnimmst?
Nee, ich glaube nicht. Also klar, ich denke heute, jetzt nach vielen Skandalen und Enthüllungen, also heute denke ich anders über Facebook als noch vor 10 Jahren. Aber das geht darüber hinaus, habe ich das Gefühl. Also ich merke wirklich, wie ich über jedem Satz, über jedem Komma da so grüble und denke, muss das jetzt wirklich sein? Will ich das jetzt wirklich öffentlich machen? Kann ich das wirklich so sagen? Und ich frage mich wirklich, warum ist das so? Warum tue ich mich auf einmal so schwer damit? Das war doch nicht so bei mir.
Okay, also nur damit ich dich jetzt richtig verstanden habe, ja. Du grübelst über jedem Satz, du fragst dich, ob du wirklich öffentlich machen willst, was du da gerade denkst. Du hinterfragst dich, fragst vielleicht auch, ob das relevant ist, was du gerade denkst. Willst du meine erste Bauchgefühldiagnose hören?
Ja, mach mal, sag mal.
Dennis, ich glaube, du leidest unter Journalismus.
Okay, ja. Ich glaube, da ist was dran. Ist ja auch unser Job. Gut.
Also das Problem, wie du es beschreibst, deswegen sage ich das, das kenne ich selbst total gut. Ich lege auch jeden Satz auf die Goldwaage und passe ständig auf, was ich online schreibe. Und ja, ich glaube, das kann auch hemmen, einfach mal so, ne, so unbeschwert und spontan irgendwas ins Netz zu posten.
Ja, bei mir ist das, denke ich, auf jeden Fall auch ein Teil der Antwort. Wir haben ja zum Beispiel Social Media Guidelines für MitarbeiterInnen im Deutschlandfunk Kultur und die besagen, wir werden als VertreterInnen des Senders wahrgenommen und was wir online schreiben, das sollte auch ja, journalistischen Standards entsprechen. Und ich nehme das schon auch ernst, weil ich glaube, wir, also so insbesondere wir MitarbeiterInnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir stehen da in einer besonders exponierten Rolle. Wir haben da eine gewisse Macht, eine gewisse Verantwortung und ich möchte ja mich und den Sender, den ich ja dann auch mit repräsentiere, nicht angreifbar machen, wenn ich dann vielleicht irgendwas unüberlegt ins Netz schreibe. Ist das bei dir ähnlich?
Ja, also ich denke schon, dass es bei mir auch so ein Grund ist, weshalb ich mich jetzt nicht, weshalb ich mich oft dagegen entscheide, ja, einfach so zu kommentieren oder eine Alltagsbeobachtung zu teilen. Aber was ja dazu kommt, ist dieser Anspruch, Inhalte, die wir hier produzieren im Radio, danach auch in den sozialen Medien zu teilen und ja, auch bekannter zu machen. Wenn ich das gut machen will, dann braucht das lange und dann fällt das für mich auch unter Arbeitszeit. Und ich kenne KollegInnen, die da wirklich stundenlang unbezahlte Social-Media-Arbeit machen mit der Zeit, ja, nebenher, wenn das Projekt komplexer ist. Und ich kann schon verstehen, wenn man dann einfach sagt, ich habe da keine Lust drauf und ich habe dafür vor allem auch keine Kapazitäten.
Definitiv, ja, merke ich auch sowas.
Okay, ging ja schnell jetzt. Haben wir jetzt quasi die Lösung? Also liegt's am Job?
Nee, ich glaube nicht. Also zum einen gibt es ja wirklich ganz, ganz tolle KollegInnen, die das im Gegensatz zu mir sehr, sehr gut hinkriegen mit dem Posten und nicht diese Hemmungen haben oder vielleicht nicht so starke Hemmungen. Aber ich habe so ein Bauchgefühl und zwar, vielleicht liegt das ja gar nicht an mir, sondern am Internet.
Also nicht du solltest auf meiner oder jemandens Psychologinnen-Couch liegen, sondern das Internet.
Genau. Ich bin nicht schuld. Also das ist zumindest meine Hypothese. Und ich weiß, es ist eine wahrscheinlich unmögliche Aufgabe, jetzt so das gesamte Internet zu diagnostizieren. Aber ich habe jemanden gefunden, der das zumindest versuchen wollte, nachdem ich ihm mein Leid geklagt habe.
First thing, it's not your fault. You know, the way you feel is not.
Das liegt nicht an dir. Du trägst keine Schuld. Deine Gefühle sind total berechtigt. Viele Leute wollen nicht mehr posten und der Trend geht zu einem weniger enthusiastisch öffentlichen Internet.
A less enthusiastically public internet.
Das ist Ryan Broderick, der ist Autor aus den USA, schreibt einen Newsletter namens Garbage Day und da macht er so, wie ich finde, so einige der scharfsinnigsten Analysen über Social Media, die man heutzutage so lesen kann. Und der hat eben eine These, mein Rückzug aus den sozialen Medien, der ist Teil eines Trends. Das Internet wird weniger öffentlich.
Gut, das klingt für mich erstmal überhaupt nicht intuitiv, denn das läuft ja der historischen Entwicklung des Internets komplett entgegen. Das Internet war mal nicht öffentlich, nämlich als es aus ein paar verbundenen Unis bestand und die NutzerInnen vor allem aus der Forschung kamen. Seitdem wurde das Internet ja immer öffentlicher. Wir leben ja in einer Internet-Ära, die gemeinhin als Web 2.0 bezeichnet wird, ja, also als Mitmach-Internet mit Blogs und Social-Media-Plattformen und so weiter. Und Broderick würde jetzt quasi sagen, das ist vorbei.
Ja, der sagt, es wollen jetzt immer mehr Leute weg von den öffentlichen Plattformen und dann hin zu privaterer Kommunikation.
Steile These, oder? Also, woran macht er das fest? Hat er dir das gesagt?
Ja, er hat da zwei interessante Beobachtungen gemacht und die erste, die hat mit der Gen Z zu tun, also mit jungen Internetnutzenden und da vor allem mit jungen Internetberühmtheiten.
Gen Z hat verstanden, virale Inhalte zu erstellen macht nicht glücklich. Sie machen also was anderes. Sie bespielen soziale Netzwerke mit einer nüchternen, fachmännischen Effizienz, bis sie ein Level an Erfolg haben, mit dem sie zufrieden sind. Und dann suchen sie sich eine normale Arbeit, nur eben mit einer Million Followern im Gepäck. Sie wandeln ihren Social-Media-Erfolg in Kapital um. Das ist ziemlich kaltherzig, aber auch echt smart.
And I think it's much more cold-hearted, but smart.
Finde ich auch, ehrlich gesagt. Überzeugt mich. Also quasi, selbst junge NutzerInnen haben nicht wirklich Lust, auf unseren aktuellen öffentlichen Social-Media-Plattformen zu posten, sondern sie nutzen sie quasi als Sprungbrett für klassische Karrieren. Zuerst Follower sammeln, mit Tänzen auf TikTok und dann Anwältin werden?
Ja, genau, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Okay, Dennis, aber so ganz Gen Z bist du jetzt auch nicht mehr, oder? Oder bist du Influencer geworden und hast mir nichts gesagt über die Jahre?
Nee, ich bin über 30, ich bin also nicht Gen Z, gar nicht. Und Influencer bin ich auch nicht, war ich nicht, wollte ich nie sein. Das heißt, da passe ich einfach nicht rein. Aber Ryan Broderick hat etwas ganz Ähnliches beobachtet, also in unserer Altersgruppe. Und zwar, als er Interviews gemacht hat mit etwas älteren YouTubern, Twitch-StreamerInnen, PodcasterInnen, also mit Menschen, die ihr Geld im Internet verdienen.
And it's funny because when I started.
Da haben meine LeserInnen gesagt, wow, ich wusste nicht, wie unglücklich und gestresst meine liebsten Content-Creator sind und dass sie eigentlich nur das Gefühl wollen, mal an was Echtem zu arbeiten.
Was ist denn echt?
Ja, das meint also irgendwas, was es vor dem Internet gab. Er hat mir zum Beispiel vom YouTuber Brian David Gilbert erzählt, der ist so bekannt geworden mit so absurden Videos und der will jetzt eigentlich nur noch weg von YouTube, um dann so Film- und Fernsehskripte zu schreiben. Also auch da so weg aus dem öffentlichen Internet hin zu einem ja, traditionelleren Berufsleben, würde ich sagen. Und Ryan Broderick, der glaubt, das ist der große Trend im Netz.
That to me.
Das ist die Story unserer Zeit. Wir versuchen alle, aus dem Internet zu entkommen.
Ich finde das total faszinierend, wirklich. Ich wusste, dass viele junge Menschen einfach nicht mehr auf Facebook sein wollen oder auf Instagram, weil da ihre Eltern und LehrerInnen sind. Aber dass sie gleich das gesamte öffentliche Internet verlassen, das finde ich schon wirklich erstaunlich. Kann man das schon beweisen?
Nee, ich glaube nicht. Also das sind Beobachtungen und Anekdoten und ich wollte es deswegen dann nochmal genauer wissen und rausfinden, ob es dazu vielleicht auch Antworten aus der Forschung gibt. deswegen habe ich jemanden gefunden, der sich mit genau diesen Fragen wissenschaftlich beschäftigt, und zwar Benjamin Mako Hill. Und auch ihm habe ich mein Leid mit den sozialen Medien geklagt.
So, I think that what you're describing in terms of
deine Erfahrung, dass du sehr interessiert warst an einer Community und dann merkst, dass du dich davon abkoppelst, diese Erfahrung ist ganz normal. Sie beschreibt einen Lebenszyklus innerhalb vieler Communities.
Ja, Community ist hier wirklich der absolute Schlüsselbegriff für Benjamin Mako Hill, denn er war und ist auch selbst ein Teil von ganz vielen Online-Communities. Er arbeitete zum Beispiel am Ubuntu-Betriebssystem mit als Entwickler, war oder ist auch immer noch aktiver Wikipedia-Autor, und er forscht eben an der University of Washington und an der Universität von Harvard zu Online-Communities, zu Netzwerken.
Und er hat, wie ich finde, schon jetzt was total Spannendes gesagt, nämlich, dass Communities offenbar Lebenszyklen haben. Wie meint er das?
Ja, es geht da im Prinzip um den Aufstieg und den Fall sozialer Netzwerke.
My research group has done a bunch of research projects where we've looked at sort of.
Wir haben in meiner Forschungsgruppe die Lebenszyklen diverser Online-Communities untersucht. Und wir haben herausgefunden, dass sie Regeln folgen. Wenn Sie sich zum Beispiel die aktiven NutzerInnen der englischsprachigen Wikipedia anschauen, dann sehen Sie den Höchstwert im März 2007. Davor gab es ein fast exponentielles Wachstum und dann ging es ganz schnell rein in einen linearen Rückgang. Diese Dynamiken sehen Sie auch in der deutschen Wikipedia.
Ja, und nicht nur in der deutschen Wikipedia, sondern viele große und kleine Online-Communities, die scheinen diesen Regeln zu folgen. Exponentielles Wachstum und dann so ein Niedergang.
Und hat Benjamin Mako Hill auch eine Antwort darauf, warum das so ist?
Also auf individueller Basis sind die Gründe dafür, sich von so einem Online-Netzwerk zu lösen, natürlich so verschieden, wie wir Menschen so sind. Aber es scheint da so ein paar Gemeinsamkeiten zu geben.
People are not disengaging in some global sense. What they're doing
is really sort of shifting. Die Leute klinken sich nicht einfach so aus, sondern sie verändern, wie sie ihre Zeit und ihre Energie auf eine Reihe von Communities verteilen. Wir Menschen haben ganz viele unterschiedliche digitale Räume, in denen wir mitmachen. Wir machen in einem Raum mit, weil es da interessante Gespräche gibt. Aber vielleicht wächst diese Community ja und sie wird zu groß für diese Art von Gesprächen.
Too big to have the kinds of conversations that we want to have, right?
Ja, und dann verteilen wir eben unsere Energie und Zeit eben anders um. Und dann kam Benjamin Mako Hill nochmal rum mit meinem Beispiel und dass ich keine Lust mehr an Twitter habe.
Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte, weil klar, du hast Twitter benutzt und jetzt benutzt du es eben weniger. Aber ich wette, du benutzt jetzt etwas anderes.
Hat er die Wette gewonnen?
Ja, ich glaube schon, weil die Leute, mit denen ich halt vorher auf Twitter öffentlich hin und her geschrieben habe, mit denen schreibe ich jetzt viel mehr in privaten Gruppenchats.
Also weg aus der Öffentlichkeit und rein ins Private, also das private Netz. Der Trend, von dem Ryan Broderick gesprochen hat. Diese Forschung von Benjamin Mako Hill, die passt also sehr in diese Theorie rein.
Ja, schon.
Aber mal zurück zu dir, Dennis. Du hast ja mit einer großen Frage angefangen. Vor einigen Jahren hast du davon erzählt, da hattest du noch viel Freude daran, soziale Medien zu benutzen und selbst darin zu posten, dein Leben zu teilen. Und heute nicht mehr. Was ist passiert? Hast du darauf eine Antwort für dich gefunden?
Also ich habe darauf zumindest so ein paar interessante Erklärungsmodelle gefunden. Also zum einen eben dieses wissenschaftliche von Benjamin Mako Hill, von den Lebenszyklen von Netzwerken. Also offenbar folgen sie ja bestimmten Regelmäßigkeiten. Und eine ist eben, dass nach einer Weile NutzerInnen wie ich merken, ja, diese Netzwerke, die geben mir nicht mehr, was sie mir mal gaben. Und ich möchte jetzt woanders hin. Und das kann ich auch so bestätigen für mich. Ich verbringe mehr Zeit in anderen Netzwerken, zum Beispiel eben in Gruppenchats mit verschiedenen Freundeskreisen. Aber ich muss sagen, dass mich diese emotionalere Erklärung vom Netzkulturexperten Ryan Broderick ein bisschen mehr angesprochen hat.
Also der sagt, wir merken immer mehr, dass soziale Medien uns unglücklich machen. Die sind nur gut dazu, um quasi kalkuliert Karriere zu machen. Und eigentlich wollen wir aber raus aus dem öffentlichen Netz. Fühlst du das auch?
Also nicht so extrem, nee, aber schon so auch in der Hinsicht, dass ich merke, da hat sich was verändert, wie ich nur so öffentliche Netzwerke wie Instagram und Twitter wahrnehme. Also die haben sich für mich sehr, sehr lange Zeit wie Spaß angefühlt und dann plötzlich irgendwann wie, wie Arbeit. Also so, dass ich gemerkt habe, ich kann da nicht einfach so drauf losschreiben, sondern ich muss mir ganz genau überlegen, wie ich was teile, poste, ne? weil Posten eben auch mit so einer Verantwortung einhergeht. Kann ich diese Meinung wirklich so ausdrücken? Sollte ich wirklich ein Foto teilen davon, wo meine Freunde und ich gerade sind, mit wem ich da unterwegs bin? Und das hat auch bestimmt was mit unseren Jobs als JournalistInnen zu tun, aber ich glaube, das geht auch darüber hinaus. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen?
Ich denke schon, weil also so je mehr ich über diese Theorie nachdenke, desto plausibler erscheinen sie mir. Diese Gen Z, die wird ja manchmal auch so ganz abfällig als Generation Snowflake bezeichnet, ne? So, die seien alle so empfindlich. Aber dem entgegen stellt sich ja, wie ich finde, zu Recht, ein ziemlich großer Achtsamkeitstrend. Und persönliche Verbindungen zu stärken und sich zu fragen, wo bekomme ich denn eigentlich was zurück und von wem, ne? Also außer Likes, wenn ich Glück habe. Dieses Denken, das spielt ja in diesem Achtsamkeits-Mindset eine ganz große Rolle. Und deswegen ergibt dieser neue Pragmatismus im Umgang mit Social Media für mich total Sinn. Also so würde ich das mal für mich beantworten. Aber findest du das jetzt befriedigend für dich und deine Fragen? Wir haben ja am Anfang ein bisschen scherzhaft über eine digitale Therapiestunde gesprochen. Hat das für dich funktioniert?
Ich weiß noch nicht. Also ich glaube, das ist vielleicht so der Anfang einer längeren Therapie vielleicht. Also weil ich glaube, ich kann da jetzt rationaler auf meine Gefühle schauen. Aber diese Gefühle, die sind ja immer noch da. Und es fühlt sich auch für mich gerade überhaupt nicht schön an, so dieses Gefühl, dass man so Netzwerke, die man ja auch wie eine Art digitale Heimat wahrgenommen hat, dass man sich da plötzlich nicht mehr so zu Hause fühlt. Und der Ryan Broderick, der hatte da eine ganz interessante Idee von der Zukunft des Internets, so ein Internet der Diasporas, also so viele kleine spezialisierte Communities. Und vielleicht muss ich mich mal auf die Suche begeben nach einer, die sich für mich gut anfühlt. Und ich finde das so ein bisschen beängstigend, aber auch irgendwie aufregend.
Das kann ich sehr gut verstehen und ich habe jetzt fast ein bisschen Hemmungen, dass dieser Trend zu privateren Räumen oder Diasporas auch zu unserem nächsten Thema passt, aber mit einem ziemlich beunruhigenden Nebeneffekt. Es geht um die Chatplattform Telegram.
Über den Dienst wird ja gerade extrem viel berichtet, vor allem Ende des letzten Jahres. Du hast dich damit beschäftigt.
Genau, und dieses Jahr ging dieses Berichten ja gleich weiter mit einer ARD-Recherche zum Beispiel, die gezeigt hat, auf Telegram wird seit Wochen nahezu täglich zum Mord an Personen aus Politik, Medien und Wissenschaft aufgerufen. Und die Kolleginnen sagen, das sei auch nur die Spitze des Eisbergs. Und ich habe mich nochmal grundsätzlich gefragt, was ist eigentlich mit diesem Messenger passiert? Der war doch längere Zeit einfach nur ein sehr beliebter Messenger-Dienst, oder? Wie ist der zu einem Symbol für Radikalisierung geworden?
Ja, das fühlt sich für mich total schräg an, weil es ist eigentlich auch der Messenger, mit dem ich mit meinen Eltern schreibe. Und es ist auch mein Standard-Messenger für den Freundeskreis. Vor allem, weil der auf allen Geräten gut funktioniert. Ja, total super, wenn der eine vom PC aus schreiben möchte, der andere vom Android-Smartphone und noch jemand sitzt mit dem iPad in der Badewanne. Und da gibt es noch so witzige Sticker. Mag ich total. Also aus meiner Nutzersicht ist halt einfach eine gute Chat-App.
Ja, und das war so eine Alternative, wenn eine Gruppe zum Beispiel nicht mehr WhatsApp nutzen wollte oder gehörte ja zu Facebook und von da wollten dann viele weg und dann gab es immer diese Streits in Freundeskreisen oder neuen Gruppen zwischen den Leuten, die das so sehen wie du und denen, die sagen, die Verschlüsselung, die ist irgendwie nicht stark genug, die Verschlüsselung ist auch kein Standard, Telegram legt den Quellcode nicht offen und ist generell jetzt auch nicht das transparenteste Unternehmen.
Ja, das weiß ich auch alles. Es schwingt bei mir so ein bisschen im Hinterkopf mit. Aber obwohl es von manchen KritikerInnen heißt, dass Telegram unsicher sei, trotzdem muss man sagen, der wird auch genutzt, der Messenger, von gefährdeten Personen, von DissidentInnen in Hongkong, in Weißrussland oder dem Iran, also in autoritären Staaten, wo man sich nur organisieren konnte, wenn man sich eben vor staatlicher Überwachung schützt.
Das ist auch die Rolle, mit der Telegram in Deutschland unter anderem bekannter geworden ist. Ja? Viele Medien haben zum Beispiel 2018 berichtet, wie Putin versucht hat, den Messenger zu sperren. Und Telegram war dann auf einmal in ganz vielen Artikeln der Dienst, mit dem sein Gründer Pavel Durov den Kreml ärgert. Ja, der war quasi ein Mittel für Protest, das auch so ein bisschen gefeiert wurde.
Es wurde aber auch immer wieder kritisch über Telegram berichtet, zum Beispiel, dass die Mitglieder der Terrormiliz IS sehr gerne auf Telegram unterwegs sind, aber deren Gruppenchats hat Telegram damals ja auch gesperrt.
So, und das finde ich interessant. Also grundsätzlich gab es immer so in den Messenger-Streits und auch in der öffentlichen Debatte diese beiden Seiten. Und das hat sich aber massiv verändert. Und los ging's im Jahr 2019. Da bekommt Telegram richtig Aufwind.
Gerade aus dem rechtsextremistischen und rechtsterroristischen Milieu. Und da sehen wir eigentlich verschiedene Bewegungen. Einerseits sehen wir auch 2019 und 2020, dass die etablierten Plattformen verstärkt gegen rechtsextremistische Inhalte und auch NutzerInnen vorgegangen sind. Und da war dann Telegram natürlich ein Zufluchtsort für viele dieser, die auf diesen etablierten Plattformen nicht länger gewünscht waren.
Das ist Christian Schwieter. Er ist Projektmanager in den Bereichen digitale Analyse und Digitalpolitik am Institute for Strategic Dialogue. Und er hat in einer Studie untersucht, wie Rechtsextreme und VerschwörungsideologInnen auf Telegram ihre Infrastruktur ausbauen. Und er sagt, einzelne Kanäle, die hat es schon 2017 gegeben. Aber 2019 ist das Jahr, in dem zum Beispiel die InitiatorInnen von Pegida und der rechtsextremen identitären Bewegung ihre Kanäle einrichten.
2019 war für ja, so extremistische Aktionen ganz schön schlimmes, bitteres Jahr. Da gab es international ja, rechtsextreme Terroranschläge, die ganz viel Aufmerksamkeit bekommen haben, auch weil sie gezeigt haben, wie sich die Täter im Internet radikalisiert haben und auch für ihre Taten dann gefeiert wurden. Ja, da gab es den Mord an Walter Lübcke, fällt mir da ein, die Anschläge in Halle, in Christchurch, in El Paso.
Ja, und WissenschaftlerInnen und JournalistInnen, die weisen seit Jahren darauf hin, dass sich unter anderem auf Telegram gewaltbereite Rechtsextremisten organisieren und austauschen. Aber ich habe das Gefühl, im öffentlichen Diskurs, da kommt dieses mobilisierende Potenzial von Telegram nur ganz langsam an. Das geht erst so 2020 richtig los. Da verdoppelt sich die NutzerInnenzahl im Vergleich zu 2018 auf Telegram. Und im Februar und Mai, da suchen außergewöhnlich viele Leute auf Google nach dem Messenger.
Ja, Februar bis Mai 2020. Das ist ja dann auch die Zeit, als der erste Lockdown diskutiert wurde, der erste Corona-Lockdown und dann ja auch kam.
Und das ist der Anlass, der auch die Debatte über Rechtsextreme im Internet medial ins Rollen bringt, finde ich. Weil die sich schon sehr früh unter die GegnerInnen der Corona-Maßnahmen und VerschwörungsideologInnen mischen. Und langsam wird klarer, dass Telegram mehr ist als eine WhatsApp-Alternative.
Also ich meine, zumindest die großen Plattformen, die haben ja dann auf ja, diese Entwicklung reagiert. Facebook hat zum Beispiel Impfgegnergruppen gesperrt und generell gab es ja auch dann diese Debatte über Deplatforming, also ob es etwas bringt oder nicht, wenn zum Beispiel ja Verschwörungsideologen oder Rechtsextremisten, ob die ja blockiert werden auf Twitter, YouTube, Facebook. Und jetzt geht es aber in unserer medialen Debatte fast nur noch ja, um diese App, um Telegram. Und Christian Schwieter hat eben von einem Zufluchtsort gesprochen. Das klingt jetzt erstmal für mich so, als würden dann wirklich so sämtliche Rechtsextreme von den großen Plattformen abwandern und einfach dann allesamt zu Telegram rüberwechseln.
Ja, und ich würde sagen, viele wechseln die Plattform, aber nicht alle sind gleich wieder so erfolgreich wie vorher. Die ForscherInnen vom Institute for Strategic Dialogue, vom ISD, die sprechen in ihrem Fluchtwege-Report von dezentralen Blasen, die dann entstehen. Damit sind Gruppen gemeint, die sich auf diesen alternativen Plattformen um einzelne Personen herumbilden, nachdem sie zuvor zum Beispiel auf YouTube oder Twitter gesperrt wurden, ne, wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Diese Personen, zum Beispiel Martin Sellner von der Identitären Bewegung oder der rechtsextreme Attila Hildmann, die spielen hier eine Influencer-Rolle.
Wir haben die in unserer Studie Power-User genannt. Die sind dann in der Lage, viele ihrer Gefolgschaft sozusagen auf diese alternativen Plattformen zu bringen. Das ist dann aber oft der harte Kern dieser Bewegung und nicht mehr diese Massen an Menschen, die vielleicht noch auf Facebook und Co. erreicht werden konnten.
Konkret gemeint sind mit solchen alternativen Plattformen dann zum Beispiel die sozialen Netzwerke Parler, Gab und VK oder Videoplattformen wie BitChute oder Rumble, wo Inhalte gar nicht oder kaum moderiert werden, ne? Ähnlich wie bei Telegram. Aber weil sie beim Wechseln so viele FollowerInnen auf anderen Plattformen verlieren, bleiben die, die es können, bei Facebook, Twitter oder YouTube, weil das sind immer noch die Plattformen, die für den öffentlichen Sauerstoff und die Medienpräsenz sorgen. So hat mir das Christian Schwieter erklärt. Aber die Taktik, wie sie ihre Hassrede und Falschinformationen dort dann verbreiten, die ändert sich.
Das heißt, auf den etablierten Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube passen sie ihre Inhalte an. Die Inhalte sind dann teils weniger extremistisch, teils weniger radikal. teils verstoßen sie auch gar nicht gegen bestehende Gesetze, aber sie nutzen diese Plattform, um quasi ihre Anhänger dann auf diese alternativen Orte zu ziehen. Das sehen wir auf YouTube ganz oft, dass bestimmte Teile eines Videos auf YouTube geteilt werden, wo dann aber diese Akteure sagen, wenn ihr das ganze Video sehen wollt, dann folgt mir auf zum Beispiel BitChute.
Und dort auf diesen alternativen Plattformen, dann werden sie dort mit den extremeren Inhalten konfrontiert.
Genau. Und das Feld dieser Plattform, dieser alternativen Plattform, ist ziemlich divers mittlerweile. Telegram ist aber mit Abstand die Plattform, auf die am meisten verlinkt wird und die auch die größten NutzerInnenzahlen hat.
Ja, und genau das leuchtet mir noch nicht so ganz ein, weil es gibt ja quasi für jedes Bedürfnis in der rechten Szene oder unter VerschwörungsideologInnen die passende Plattform. Und warum ist Telegram denn ausgerechnet so beliebt?
Dafür scheint sich eine Haupterklärung durchzusetzen, nämlich, dass Telegram längst nicht nur ein Messenger mit Verschlüsselungsfunktion ist. Mit der Zeit hat er immer mehr Funktionen, die die sozialen Medien erfolgreich gemacht haben, übernommen. Zum Beispiel Kommentarfunktionen, private und öffentliche Chatgruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern. WhatsApp lässt nur 256 zu. Dann gibt's Kanäle, denen eine unbegrenzte Zahl an Menschen folgen kann. NutzerInnen können streamen, bloggen und vor allem alles sehr einfach untereinander verlinken.
Naja, okay, also Telegram ist so eine Art Hybrid geworden. Er ist ein Messenger und er hat so die technischen Charakteristika, die die Massenkommunikation ermöglichen, genau wie die großen Social-Media-Netzwerke.
Und mit denen ist er ziemlich eng verzahnt.
Wir sehen viele Links, die dann wieder zurück zu YouTube gehen oder andere audiovisuelle Plattformen, wo dann eigentlich diese Inhalte sozusagen abrufbar sind, aber Telegram quasi das Verbindungsstück ist und immer wieder den Leuten diese Inhalte in den Feed spült. Und ich glaube, diese Verbindungsrolle oder diese Stützpfeilerrolle von Telegram ist ganz essentiell für den Erfolg dieser Plattform.
Okay. Also ich verstehe, warum Telegram jetzt so eine zentrale Rolle spielt, gerade für extremistische IdeologInnen. Aber ganz ehrlich, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, warum sich jetzt die mediale Debatte so eng um Telegram als wirklich so eine einzelne Plattform geht. Denn viele Rechtsextremisten und VerschwörungsideologInnen, die sind ja immer noch auf den großen Social-Media-Plattformen, aber zeigen sich da vielleicht oft nicht so extremistisch, oder? Sie sind auf kleineren Plattformen und sind dort aber umso radikaler.
Mich irritiert die Debatte auch. Und ich glaube, das hängt zusammen mit der Frage, welche Mittel wir in der Hand haben, gegen Hassrede und Falschinformationen im Internet vorzugehen. Und zwar relativ schnell und effektiv soll das ja sein. Und das Schlagwort, das hier meistens fällt, ist Regulierung. Die großen Social-Media-Plattformen, die fallen ja unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist Ende 2017 in Kraft getreten und das zwingt Dienste, innerhalb kurzer Zeit zu reagieren, wenn sie von Inhalten erfahren, die rechtswidrig sind. Telegram ist da aber sehr lange nicht runtergefallen.
Klar, weil es ist ja auch ein Messenger und da geht es um private Kommunikation und das fällt nicht unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das finde ich auch total richtig.
Nun ist aber klar, Telegram ist nicht mehr nur ein Messenger. Und es rückt immer mehr die Frage in den Mittelpunkt, was können wir denn jetzt machen? Wie kann dieser Hybrid reguliert werden? Muss zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an solche Hybride angepasst werden? Kann man die private und die öffentliche Kommunikation von Telegram getrennt voneinander betrachten? Im Dezember haben Politiker sogar vorgeschlagen, Telegram zu verbieten oder durch Geoblocking in Deutschland zu sperren. Also all diese Dinge, die werden gerade viel debattiert und im Prinzip finde ich das auch gut. Aber ich finde auch, dass es etwas Reflexhaftes hat, dass sich die Debatte jetzt so sehr um das Mittel der Regulierung und so sehr um Telegram dreht. Darüber habe ich auch mit Julian Jausch von der Stiftung Neue Verantwortung gesprochen. Und der kritisiert diese Erwartungshaltung an Tech-Regulierung.
Ich halte es einfach für etwas kurzfristig gedacht, wenn jetzt, weil eben gerade einige Fälle von großen Gruppen, wo solche radikalen oder rechtsradikalen Sachen aufgefallen sind, dass jetzt auf einmal über Regulierung gesprochen werden kann, wo Forschende, AktivistInnen, JournalistInnen schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, darauf aufmerksam machen, dass sich online nicht nur auf Messenger-Services, sondern auch auf Plattformen, auch auf Webseiten solche Gruppen bilden, sich gegenseitig anstacheln, aufheizen. und dass jetzt bestimmte Fälle, die in den Medien diskutiert werden oder in der Politik diskutiert werden, dann auf einmal dafür genutzt werden, nach Regulierung zu rufen.
Julian Jausch ist Projektleiter im Bereich Stärkung digitaler Öffentlichkeit bei der Stiftung Neue Verantwortung. Und er ist ein großer Befürworter von Regulierung. Und er beschäftigt sich zum Beispiel auch gerade sehr mit dem DSA, dem Digital Services Act der Europäischen Union, der die Plattformregulierung auf eine einheitliche europäische Ebene heben soll. Und der sieht in diesem DSA auch ein großes Verbesserungspotenzial. Aber er sagt eben, bei der Bekämpfung von radikalisierten Ideologien, da hat das Mittel der Tech-Regulierung Grenzen.
Die rechtsradikalen Ideologien kriegt man nicht dadurch weg, dass man Facebook reguliert oder Telegram reguliert. Sondern da müssen halt andere Mechanismen greifen und Regulierung kann da für Transparenz sorgen, wie gesagt, kann etwas einschränkend wirken in die Art und Weise, wie sich Inhalte verbreiten, was ich für sehr sinnvoll halte. Aber es kann nicht die Grundproblematik von Radikalisierung angehen. Und ich glaube, wenn der DSA oder auch das NetzDG oder generell Regulierung überhöht wird, dann schadet das den eigentlichen Zielen, die diese Regulierung aus meiner Sicht richtigerweise erreichen kann.
Und was er damit meint ist, wenn ich nicht für eine umfangreiche Aufklärung und Medienkompetenz, ja, für guten Journalismus und effektiv arbeitende, geschulte Strafverfolgungsbehörden sorge, dann kann auch Regulierung nicht mehr viel tun. Was Regulierung leisten kann, ist, diese Radikalisierungsdynamik der Netzwerke abzubremsen.
Vor allem der mediale Effekt, ja, dass wir uns auf ein Problem wie Telegram oder eine Lösung wie Regulierung konzentrieren, weil als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingeführt wurde, da haben es ja viele auch in der Politik einfach das Facebook-Gesetz genannt, obwohl, wie Jausch ja auch sagt, die Radikalisierung auf unterschiedlichsten Plattformen unter ForscherInnen und JournalistInnen längst bekannt war. Und ja, nun ist eben Telegram die Plattform, auf der das passiert.
Ja, genau. Und ich finde, die eigentliche Frage, die müsste doch vielmehr sein, wie gehen wir mit diesem Problem um, dass Rechtsradikale und Extremisten eine ziemlich große Expertise darin entwickelt haben, online Menschen anzusprechen. Also Menschen, die für diese Ideologien gerade sehr offen sind, ne? Weil Impfverweigerer zum Beispiel oder Unzufriedene, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Und dass die sehr einfach in diese radikalisierten Chats ohne Gegenrede reingezogen werden können.
Jetzt hast du aber gesagt, Julian Jausch ist da optimistisch, ja, was die europäische Debatte angeht. Hat denn der DSA mehr Antworten als die deutsche Debatte jetzt?
Um ehrlich zu sein, ich würde sagen, nicht auf das Problem von Hassrede und Desinformation direkt, ne, hat er ja auch gesagt. Aber schon, was den Anspruch an die Haltung der Plattform angeht. Also wenn die Stoßrichtung der aktuellen Entwürfe so bleibt, dann werden die Plattformen verpflichtet, deutlich besser zu kooperieren und zum Beispiel Audits zuzulassen, also eine systematische Überprüfung durch unabhängige Stellen. Im Mittelpunkt stehen also jetzt weniger die Hasspostings selbst, sondern die Zusammenarbeit mit den Plattformen. Unklar ist aber auch noch, ob die neuen Regelungen dann auch für die öffentlichen Chatgruppen und Kanäle von Telegram gelten werden.
Ja, und ob sich Telegram vom DSA eher regulieren lässt als vom NetzDG.
Ja, das stimmt. Aber was dafür spricht, ist, dass die EU ja ein deutlich größerer Markt ist als Deutschland und dass das für Telegram vielleicht ein Grund sein könnte, einzulenken. Das wissen wir dann vielleicht 2023. Bis dahin wird es dann wohl noch dauern, bis der DSA in Kraft tritt.
Und damit sind wir auch am Ende angekommen dieser Breitband-Ausgabe. Und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, dann lassen Sie es uns doch wissen. Zwar nicht auf Telegram, aber zum Beispiel auf Twitter.
Und ansonsten freuen wir uns auch über Bewertungen in Podcast-Apps, wo es geht.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche sagen
Jenny Gensmer
und Dennis Kogel. Tschüss. Tschüss.